Gefühle können einen manchmal täuschen und nach meinem Gefühl war Putin schon immer da. Die Mauer, die ist schon so ewig her, also dass sie gefallen ist und überhaupt so Zeitzyklen und Gefühle geht gar nicht zusammen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und natürlich unsere Zuhörer weltweit, besonders die in Erfurt und in Weimar. Ja, Sie haben mich jetzt gleich mit Putin konfrontiert. Ich fange mal erstmal, darf ich das außer der Reihe mal mit etwas Positivem?
Ja.
Wir hatten ja die Domfestspiele, die Premiere, die Rose wurde nun gegeben im Namen der Rose. Leider die Premiere ins Wasser gefallen, die haben ein Stündchen gespielt, Geld gibt's nicht zurück, aber die großen Effekte, die dann am Ende kommen in dieser Show, die da veranstaltet wird, sind leider dann von dem Premierepublikum gar nicht gesehen worden. Ich habe mal in der Generalprobe reingeschaut, 3 Stunden fast, muss man gute Kondition mitbringen, war auch frisch, aber eben wenigstens kein Regen. Also insgesamt würde ich sagen, ist natürlich jetzt, sagen wir, sehr schwer, Carmen einfach mit der Musik zu toppen. Aber es ist eine unterhaltsame, ein klein bisschen lange Geschichte, aber ein ordentlicher Krimi. Und wir können ja alle uns noch daran erinnern, was das für ein Effekt war damals. Umberto Eco, sein Buch, als es rauskam. Im Osten war es natürlich nicht sofort zu haben. Man kriegte es unter der Hand, wie viele andere gute Bücher. Und dann kam der Film, der kam relativ schnell in DDR-Kinos. Und da waren wir natürlich alle begeistert von der, von Sean Connery, wie der schon gespielt hat. Das ganze Mittelalter war ja da im Dreck versunken und grausamen Intrigen. Das war schon spannend. Aber hier ist es eine Mischung zwischen, hier sage ich mal, Carmina Burana und einer ordentlichen Filmmusik. Also wer schönes Sommertheater, Spektakel hören und sehen will, da empfehle ich das. Am Ende hat es mich ein bisschen, sage ich mal, ja, berührt. In der Schlussszene brennt natürlich die Bibliothek, so wie das im Buch halt angelegt ist. Und das Ganze wird übertragen mit Lichteffekten auf die Fassade des Doms. Da hatte ich ein bisschen Beklemmung nach dem Notre-Dame-Brand und nach dem Anna-Amalie-Brand, dass man damit sozusagen spielt. Ich hoffe, es bleibt beim Spiel der ganzen Sache. Also insofern, schönes Sommertheater in Erfurt. Und wer noch nicht der Meinung war, das muss man sich mal ansehen. Ich kann es empfehlen im Großen und Ganzen. Man darf es natürlich jetzt nicht als nächstes Jahr Nabucco, Verdi, das wird musikalisch sicherlich eine ganz andere Geschichte. Aber interessant ist, nächstes Jahr ist auch viel früher der Einstieg in die ganze Veranstaltung, schon im Juli. Finde ich gut, also dass es nicht ganz so spät ist, weil ich festgestellt habe, ich bin ja immer wieder jetzt in Bad Hersfeld auch gewesen, da ist ja auch eine Festspielgeschichte jedes Jahr und die waren früher dran, hatten besseres Wetter eigentlich insgesamt. Also insofern, wenn Sie noch ein bisschen Kapazitäten frei haben, Herr Rose und der eine oder andere unserer Zuhörer, es lohnt sich schon, dahin zu gehen.
Also die Adaption gelungen, war ja ein großes Experiment.
Jetzt können wir zu den Grausamkeiten des russischen Alltags übergehen.
Wenn Sie wollen. Ist denn Putin tatsächlich, der ist ja gefühlt schon immer da gewesen, ist Putin wirklich so grausam?
Na, ich sag's ja nochmal, wer wirklich jetzt gefühlt immer da gewesen ist und auch ganz real, das ist die Elisabeth II. Die ist Jahrgang 26. Ich kenne sie aus meiner ganzen Kindheit. Wir haben die Briefmarken ja gesammelt, die britischen, da waren wir ihr Köpfchen mit drauf, noch als junge Frau. Das hat sich dann sozusagen so gestaltet und bis zum heutigen Tag hat sich daran ja nichts geändert. Putin ist natürlich lange am Ruder, aber letztlich sind ja eine ganze Reihe Mitspieler in dieser Welt durchaus noch, sagen wir nicht so lange dran, aber immer noch ein paar Leute dabei. Der Wechsel vollzieht sich ja nicht ganz so schnell auch in anderen Ländern. Insofern, Frau Merkel ist ja auch schon ja bald irgendwann mal 15 Jahre oder wie viel dran. Also insofern, sage ich mal, würde ich ihm erstmal nicht zur Last legen. Die Mittel, mit denen er sich an der Macht gehalten hat, die waren natürlich nicht ganz koscher, das ist keine Frage. Im Augenblick sieht es aber nicht gut aus für ihn, die Umfragewerte sind ja nicht gut. Verständlicherweise, die Wirtschaftslage im Land ist schlecht. Es gibt ja auch bei uns so eine Diskussion, wem nützen diese Sanktionen, haben die überhaupt eine Wirkung? Natürlich haben sie eine Wirkung, die drücken ziemlich stark aufs Land. Der Lebensstandard ist im Verhältnis zum Deutschen ein sehr geringer nach wie vor, für die Rentner vor allem. Die Renten haben sich durch die Entwertung des Rubels halbiert. Also da gibt es schon Druck und es kommt natürlich dazu, seine Popularität hat deutlich abgenommen nach diesem Hype der Besetzung der Krim und der Annexion, da war der Nationalismus groß. Das ist immer beim Nationalismus, da schürt man Emotionen und dann kommt irgendwann die Ernüchterung. Es ist immer gut, wenn da keine großen Kriege zwischendurch passiert sind, wie in der deutschen Geschichte, aber diese Wirkung lässt nach und zum Beispiel das dringend notwendige Gesetz, die Heraufsetzung des Rentenalters. Für Frauen war es ja 55 und für die Männer 60, ab 65. Das ist etwas, was Russland machen muss unbedingt, weil man kann sich das Ganze gar nicht leisten als Staat, solange schon vorab die Renten zu zahlen. Man ist ja nicht so produktiv. Die Wirtschaft ist ja bei weitem nicht vergleichbar mit einer modernen westeuropäischen Wirtschaft. Aber für die russischen Männer heißt das, dass die Mehrheit von ihnen dieses Rentenalter gar nicht erreicht. Die Lebenserwartung ist aufgrund Alkohol und anderer Lebensumstände so schlecht und so gering. Die liegt so bei Mitte 60. Das heißt, in der DDR hieß das damals sozialistischer Rentner. Jemand, der 65 geworden ist, in Rente gegangen ist und ein halbes Jahr später gestorben ist. Damit er dem Staat nicht zur Last fällt. Also so ähnlich ist die Situation. Das drückt auf die Stimmungslage. Das führt auch dazu, dass die Proteste gegen Manipulation bei den Wahlen zum Beispiel viel stärker ausfallen als sonst üblich. Aber ich vermute mal, er wird sich nochmal versuchen, 20 Jahre an der Macht zu halten.
Mhm. Freier Oberkörper und Nationalismus, das zieht immer, das ist dem Volk nah und in Italien.
Nicht bei jedem, also. Sie leiten jetzt über von Putin,
ich versuche es überzuleiten.
Körperkultur auf dem Pferdbetrieb, jetzt auf den Salvini, der die Strände verschreckt, ja. Italien, ja, das ist ein spezieller Fall. Also man muss ja erstmal sehen, dass ein Viertel aller Schulden von der ganzen Europäischen Union in Italien zusammengelaufen sind. Also dieser Mann ist schon gefährlich für dieses Land und ob er sich da verrechnet mit diesem, ja sagen wir mal, Coup, dass er eben halt gute Umfrage werde, gern in eine neue Wahl ummünzen würde, das muss man sich nochmal ansehen. Theresa May hat das ja auch gedacht, dass die Umfragewerte gut sind und hat die Leute zur Wahl gerufen und gezwungen und hat dafür eine schwere Niederlage erlitten. Seitdem ist ja eine Koalitionsregierung in Großbritannien. Also das ist in Italien noch nicht raus, ob dieser Herr Salvini tatsächlich, sagen wir, der große Nutzen dieser Runde ist. Und wenn ich jetzt höre, dass Renzi, der ja nun, sag ich mal, die Sozialdemokraten nach wie vor mitführt, also dort eine wichtige Rolle spielt, also der ehemalige Ministerpräsident sagt, wir versuchen es mal mit einer technischen Regierung, wie das in Österreich im Augenblick völlig geräuschlos läuft, da kann das schon ein bisschen anders aussehen für den Renzi. Er ist ein Populist, der, ich weiß es nicht, also wenn Sie die Bilder anschauen, also so ein wabriger Mann, der sollte vielleicht doch lieber ein T-Shirt tragen, ja. Aber ja, die Fans sehen das oft anders. Ich habe das in Russland erlebt, in einer Diskussionsrunde am Rande des Petersburger Dialogs, habe ich mich ein bisschen lustig gemacht, dass ich mir das sehr merkwürdig vorkomme, wenn der Präsident eines Landes oben ohne auf Pferden da irgendwo rumreitet. Und ich hätte so als Vergleich gesagt, ich bin froh, dass das Frau Merkel nicht macht, auf Pferden halbnackt rumreiten. Und da waren aber vor allem die Frauen empört in der Runde, dass das ein stattlicher Mann sei, das sei doch gar kein Vergleich und der sieht gut aus auf dem Pferd und so weiter. Also die Leute sehen es unterschiedlich und vielleicht die Fans von Salvini finden ja auch Salvini toll und vielleicht sehen wir ja auch Donald Trump oben ohne.
Jetzt muss ich mal einen Schwenk kriegen. Also, wenn zwei Atommächte, Pakistan, Indien im Konflikt stehen, wo weit weg von uns ist, dann muss man sich aber trotzdem Gedanken machen, oder?
Ja, selbstverständlich. Also der Kaschmir-Konflikt hat ja wiederholt für schwere Spannungen, also allein in meinem Bewusstsein mehrfach, sag ich mal, seit den 60er Jahren zu schweren Verwerfungen in der internationalen Politik geführt. Im Prinzip ist es das gleiche Thema Donald Trump, ist es das gleiche Thema Salvini und es ist das gleiche Thema in Indien. Ein Nationalist ist an die Macht gekommen, wurde gewählt und versucht nun natürlich den Nationalisten in Indien das zu liefern, was die von ihm erwarten. Das heißt, ein unsicherer, aber vorhandene Balance, die da im Kaschmir ist, der besetzten Region durch die Inder, den Sonderstatus dieser Region zu entziehen und dadurch den Eingriff Indiens in die Region zu verstärken, möglicherweise auch durch Siedlungspolitik den Charakter dieses Bundeslandes zu verändern. Das heißt, die Muslime nach Möglichkeit in die Minderzahl zu bringen. Das ist in Indien schnell passiert. Sie haben viele Menschen, die auch gerne mal woanders wohnen wollen. Also das ist eine schreckliche, schlechte Entwicklung für uns alle, zumal die Länder Atommächte sind. Indien ist natürlich weit stärker, aber im Einzelfall in so einem Konflikt. Ich glaube, man provoziert auch einfach islamistischen Terrorismus, der natürlich hier versuchen wird zu punkten. Das heißt, wir haben ja schwere Anschläge in Bombay und woanders gehabt, schon in Indien, mit vielen, vielen Toten, mit Schießereien, mit all den Dingen. Also ich schließe nicht aus, dass diese ganzen Maßnahmen letztlich dazu führen, dass einfach auch Indien destabilisiert wird, obwohl sich die Nationalisten das natürlich schön ausgemalt haben und ähnlich wie bei Putin mit der Krim, hoffen, auf diese Art und Weise zu punkten.
Mhm. Wie groß ist die Abhängigkeit, die gegenseitige Abhängigkeit von China und den USA? Da gibt es ja die Währungsreserven, die Chinesen sind der größte Schuldner und die USA kann auch nicht ohne China. Die sind miteinander verbandelt und die gegenseitigen Drohungen, ist das alles nur Kasperletheater oder wie schätzen Sie das ein?
Nee, das ist nicht Kasperletheater, das ist nicht einmal in erster Linie ein Handelskrieg, also auch wenn das natürlich stattfindet und es ist längst Krieg, es ist nicht nur einfach nur ein Scharmützel und nicht nur einfach nur eine Erhöhung von Steuern oder von Zöllen oder so etwas. Nein, es geht hier um die Vorherrschaft, die Amerikaner merken den heißen Atem der Chinesen im Rücken. Die Chinesen wollen bis 2050 Nummer 1 werden, sie haben das menschliche Potenzial dazu, sie gehen auch auf ihre Art und Weise die Dinge, Probleme viel schneller an, als es zum Beispiel bei uns in der Europäischen Union der Fall ist. Auch in den einzelnen Bundesländern schauen Sie, was wir immer mit den Autos zu tun haben, um die ein bisschen moderner zu machen, um insgesamt einen Schub an dieser Stelle zu haben. Das beschließen die von einem Tag auf den anderen und setzen da auch viele Milliarden ein. Die Amerikaner merken, dass sie in dieser Auseinandersetzung ins Hintertreffen geraten, dass sie nicht mehr die unumstrittene Nummer eins sind. Das sind nicht die Russen, die sie herausfordern, sondern die Chinesen in erster Linie. Das ist die Supermacht, die zweite. Und die Chinesen gehen sehr stringent vor und sie haben sich gut vorbereitet. Und natürlich ist die zum Beispiel Abwerten der chinesischen Währung ein Kampfmittel in dieser Auseinandersetzung. Ich glaube, die Regentschaft von Trump wird im Rückblick 10, 15 Jahre später als die entscheidende angesehen werden, wo die Amerikaner ihre Position verlieren, weil er einfach zu dumm ist, um geschickt mit den Chinesen die Zukunft zu gestalten und das heißt, die eigenen Vorteile zu finden. Er vermacht es sehr plump und da sind die Chinesen mindestens genauso gut, dass sie auf einen kleinen groben Klotz da draufsetzen. Das heißt, sie werden die Amerikaner an die Wand pressen. Und das ist jetzt, sage ich mal, viel schneller passiert, als es hätte passieren müssen.
Sagt Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
So schöne viele Themen.
Ja, die müssen warten.
Der Solidarzuschlag, ja. Da haben wir noch kein Wort verloren, aber ich glaube, der bleibt uns erhalten.
Der wird noch warten auf uns und wann er wirklich abgeschafft ist,
darauf, dass wir endlich mal Post aus Neuseeland, Argentinien und Australien bekommen, wo unsere heißen Zuhörer erstens mal eine Mail, aber eine Karte schreiben, ist ja auch was sehr, sehr Schönes heutzutage.
Eine Postkarte.
Wenn Briefkasten bei Radio Frei nicht Rechnungen sind, sondern einfach mal eine schöne Postkarte aus Auckland oder irgendwo her. Also, ich kann nur jeden ermuntern, ein bisschen aktiver zu werden.
Herr Lochthofen, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Montag. Tschüss.
Ich hoffe da auch, dass wir uns wieder hören.